Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Campus Kommunal des Rüdiger-Butte-Bildungswerkes. Ich bin Hannelore Hunter-Rossmann und ich habe heute zu Gast Hanna Naber, Präsidentin des Niedersächsischen Landtages. Wir sprechen heute über das Thema Demokratie und wie wir sie hegen und pflegen können und dass Kommunalpolitik Demokratie vor Ort ist, weil sie vor der Haustür direkt erlebbar ist. Viel Spaß beim Zuhören unserer neuen Folge. In Niedersachsen finden im kommenden Jahr Kommunalwahlen statt. In rund 1000 Gemeinden, Städten, Landkreisen und in der Region Hannover werden die kommunalen Vertretungen sowie meist auch die hauptamtlichen Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeisterinnen, LandrätInnen und der die Regionspräsident gewählt. Freie Wahlen sind der Grundstein der Demokratie und Kommunalpolitik ist Demokratie vor Ort. Da, wo die Menschen Politik direkt vor der Haustür erleben, sei es der Bau einer neuen Kindertagesstätte, die Ausweisung eines Baugebiets, all dieses wird demokratisch in den kommunalen Vertretungen beschlossen von den gewählten MandatsträgerInnen. Unser heutiger Gast, Hanna Naber, setzt sich als Landtagspräsidentin des Niedersächsischen Landtages für den Erhalt unserer Demokratie mit verschiedenen Veranstaltungen in Gesamtniedersachsen ein. Mein Name ist Hannelore Hunter-Rossmann. Ich bin die Geschäftsführerin des Rüdiger-Butte-Bildungswerkes. Liebe Hanna, herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Hannelore. Moin.
Moin. Unser Thema ist heute Demokratie, wie wertvoll sie ist, welche Gefahren für die Demokratie drohen, wie wir unsere Demokratie schützen und den Menschen Mut machen, sich für unsere Demokratie einzusetzen, sei es zum Beispiel für eine Stadt- oder Gemeinderat zu kandidieren. In Niedersachsen finden am 13. September 2026 die nächsten Kommunalwahlen statt. Der Zeitpunkt ist also genau richtig, dieses Gespräch heute zu führen. Bevor wir in das Thema einsteigen, versuche ich mal im Schnelldurchlauf, und ich betone Schnelldurchlauf, durch deinen beachtlichen beruflich-politischen Lebenslauf zu sprinten. Hanna Naber, Jahrgang 1971, geboren im Neuen Haus, im Landkreis Grafschaft-Bentheim, das ist fast ja schon Nordrhein-Westfalen und fast schon Niederlande. Studium der Pädagogik an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, Honorarkraft der Caritas Oldenburg-Ammerland als Dozentin für außerschulischen Sprachunterricht, Jugendbildungsreferentin beim DGB Oldenburg-Wilhelmshaven, Bildungsreferentin bei der Sozialistischen Jugend Deutschlands, SJD Die Falken, Sozial- und Verbandsreferentin bei der Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Weser-Ems, da haben wir uns dann auch kennengelernt, berufsbegleitendes Studium des Sozialmanagements an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin, AWO-Bundesakademie, bis zur Wahl in den Landtag 2017 als direkt gewählte Landtagsabgeordnete, Geschäftsführerin der AWO, Bezirksverband Weser-Ems und deren Tochtergesellschaften. Seit November 2021 bist du Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Oldenburg und des Aufsichtsrates des Rehabilitationszentrums Oldenburg GmbH. Du bist Mitglied im Vorstand des SPD-Unterbezirks Oldenburg-Stadt, des SPD-Bezirks Weser-Ems und von 2020 bis November 2022 warst du Generalsekretärin der SPD in Niedersachsen und auch davor in den verschiedensten Ebenen parteipolitisch tätig. Eigentlich hat dich die Politik seit deiner Jugend begleitet. Seit 8. November 2022 bist du Präsidentin des Niedersächsischen Landtages und Vorsitzende des Ältestenrates. Puh, das sind ganz schön viele berufliche und politische Stationen. Deine erste Station in der Kommunalpolitik stand allerdings nicht wie bei vielen deiner LandtagskollegInnen am Beginn deiner politischen Karriere, sondern erst, als du schon Mitglied im Landtag warst, nämlich mit der Kommunalwahl 2021. Das führt mich auch zu der Frage, was waren deine ersten Berührungspunkte mit Kommunalpolitik vor deiner Ratstätigkeit in der Stadt Oldenburg, vielleicht auch in der Funktion gerade als AWO-Geschäftsführerin? Und an welchen ersten kommunalpolitischen Erfolg kannst du dich als Ratsmitglied erinnern?
Du hast ja schon richtig aufgezeigt, liebe Hannelore, dass ich seit nunmehr 40 Jahren politisch aktiv bin, mit meinen Wurzeln in der Grafschaft Bentheim, wo ich angefangen habe als Juso-AG-Vorsitzende in Neuenhaus Und wenn man politisch aktiv ist, kommt man um Kommunalpolitik nicht umhin. Ich glaube, es bedarf keines Ratsmandates im engeren Sinne, um kommunalpolitisch aktiv zu sein, sodass ich bereits in frühen Jugendjahren immer wieder Kontakt hatte zur Kommunalpolitik. Als ich dann 1990 übergesiedelt bin nach Oldenburg zum Studium, habe ich tatsächlich meine Schwerpunkte auf Hochschulpolitik gelegt. Ich war AStA-Sprecherin, ich war im Senatkonzil, ich war im Studierendenwerk, im Vorstand und Verwaltungsrat. Aber auch da war es so, man könnte ja meinen, Hochschulpolitik hat mal so gar nichts mit Kommunalpolitik zu tun, aber beispielsweise in meiner Zeit haben wir daran gearbeitet und das auch erfolgreich zum Ende gebracht, das Semesterticket für Studierende in Oldenburg einzuführen und im Hinblick auf die Verkehrsbetriebe in Oldenburg, aber auch im Hinblick auf die Mobilität der Menschen in Oldenburg war das ein ganz wesentlicher Schritt. Ich war immer aktiv im jeweiligen Ortsverein, in dem ich Mitglied war. Und auch da diskutiert man kommunalpolitische Themen. Und ich habe auch letztendlich immer für die Kommunalwahlen kandidiert, nur halt nicht auf sogenannten aussichtsreichen Plätzen, sondern gerne mal auf Platz 8 oder 11 der jeweiligen Liste. Und hinzu kommt, deshalb hatte ich auch immer einen engen Draht zur Fraktion der SPD im Rat der Stadt Oldenburg, dass ich durch den Unterbezirksvorstand der SPD Oldenburg-Stadt auch immer beratendes Mitglied war, ja, der SPD-Fraktion. Also Kommunalpolitik hat mich schlussendlich immer begleitet, egal ob ich ein Ratsmandat hatte oder nicht. Erfolge, ob mit oder ohne Mandat, große Erfolge, kleine Erfolge, sowohl mit Ratsmandat als auch in meiner Tätigkeit als Landtagsabgeordnete sind für mich die größten Erfolge die Begegnungen mit den Menschen und wenn ich mich kümmern kann, wenn ich Türöffnerin sein kann für die Menschen, die Sorgen haben, die Nöte haben, die einer Herausforderung gegenüberstehen und wenn ich da mit einem Mandat, egal für welches Parlament letztendlich helfen kann, Menschen zu unterstützen, ist das für mich immer ein wirklich schöner Erfolg.
Als du Geschäftsführerin bei der AWO warst, die AWO ist ja nun ein Träger von vielen verschiedenen sozialen Einrichtungen, die in den jeweiligen Kommunen auch sozusagen örtlich dann vertreten sind. Und da gab es ja auch viele Neubauten beziehungsweise Neuansiedlungen. Da hattest du doch auch in der Regel dann häufig auch logischerweise mit den jeweiligen BürgermeisterInnen oder auch den kommunalen Vertretungen zu tun. Ist richtig, ne?
Ja, letztendlich hatte ich in meiner Tätigkeit bei der AWO sowohl mit dem örtlichen als auch dem überörtlichen Kostenträger, wie es im Sozialgesetzbuch heißt, zu tun, also mit den Kommunen und mit dem Land. Und das war auch durchaus mit schmerzhaften Erlebnissen zu tun. Beispielsweise hat die Stadt Oldenburg mal beschlossen, das ist schon viele Jahre her, ein Frauenhaus der AWO zu schließen. Aber es konnten auch mit Kommunen sehr viele Erfolge erzielt werden, gleichermaßen. Das Problem in der sozialen Arbeit ist, dass gerade viele niedrigschwellige Angebote der sozialen Arbeit im Bereich Kinder und Jugendliche, aber auch im Bereich Familien, im Bereich Sozialberatung sogenannte freiwillige Leistungen der Kommunen sind. Und bei denen wissen wir ja, dass dort als erstes häufig der Rotstift angesetzt wird. Und das war immer wiederkehrend eine Auseinandersetzung mit den kommunalpolitisch Tätigen.
Ja. Naja, klar. Das ist ja da, wo die kommunale Familie immer wieder drum kämpft, dass die kommunalen Finanzen so sind, dass eben solche Sachen, die sogenannten freiwilligen Leistungen, immer gut finanziert werden können. Das nochmal der kleine Nebenappell an die Landesregierung in Niedersachsen. Wenn du so an die Anfänge in der Politik denkst, die du erlebt hast, wie hast du in der Zeit das Demokratieverständnis in der Gesellschaft wahrgenommen? Du hast gerade vorhin gesagt, 40 Jahre, das ist ja schon durchaus eine lange Zeit. Und daran anknüpfen dann auch, wie hat sich das deiner Wahrnehmung nach bis heute entwickelt bzw. verändert, das Demokratieverständnis in der Gesellschaft, so wie du es wahrnimmst?
Also ich weiß gar nicht, ob das im Großteil der Bevölkerung ein bewusstes Demokratieverständnis war. Ich habe es aber früher zu Beginn meiner politischen Aktivitäten so wahrgenommen, dass es erstens viel mehr Räume gab, analoge Räume gab, soziale Medien existierten so ja noch nicht, dass es viel mehr Räume gab, wo Menschen unterschiedlicher Meinung aufeinander getroffen sind. Sei es im Schützenverein, in der Kirche, im Sportverein, wo letztendlich Menschen zusammengekommen sind, die durchaus sehr widerstrebende Interessen und Positionen vertreten haben, über die man sich wirklich zum Teil lautstark gestritten hat, aber nach diesem Streit auch von dem anderen zum Bier oder zur Cola oder zu sonst was eingeladen wurde. Ich habe den Eindruck, dass viele Debatten damals erstens geführt wurden, analog, die heute mitunter nicht mehr so geführt werden, weil jeder in seiner eigenen Blase ist. Und auf der anderen Seite habe ich auch den Eindruck, dass sie nicht so unversöhnlich wie heute geführt wurden. Und ob das jetzt ein bewusstes Verständnis war, wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das immer so reflektiert der Fall war. Aber so ist meine Wahrnehmung. Ich habe beispielsweise schon als Schülerin Leserbriefe geschrieben, die einen Teil meines näheren Umfeldes politisch total vergrätzt hat. Ja, das ist nicht auf Begeisterung gestoßen. Darüber hat man gestritten. Gleichwohl ist man konstruktiv, friedlich und kompromissbereit miteinander umgegangen. Und diese Fähigkeit ist scheinbar einigen Menschen abhanden gekommen.
Dieses auch Annehmen, drauf eingehen, auf andere Positionen und sich durchaus auch das, Einsicht ist vielleicht das falsche Wort, aber durchaus auch die Fähigkeit haben, von Meinungen anderer Menschen durchaus was anzunehmen zu können. Das ist der Punkt. Das sieht man eigentlich ja so, dass das in einigen Bereichen heute nicht mehr stattfindet, sondern da wird auf dem eigenen so beharrt, dass was anderes nicht mehr zugelassen wird.
Ja, möglicherweise ist es auch eine Frage, dass Menschen Empathie verloren gegangen ist, sich auch einfach mal in die Lage, in die Rolle, in die Position des oder der anderen hineinversetzen zu können. Vielleicht ist diese Fähigkeit den Menschen abhanden gekommen oder einigen Menschen abhanden gekommen oder vielleicht hätten sie die Fähigkeit, wollen sie aber nicht mehr anwenden. Jedenfalls habe ich die Zeit zu Beginn meines politischen Engagements tatsächlich in der Debatte anders wahrgenommen als heute.
Du bist inzwischen ja auch schon fast 10 Jahre, noch nicht ganz, aber fast 10 Jahre auch im Niedersächsischen Landtag. Jetzt bist du Landtagspräsidentin, musst also für Ruhe und Ordnung sorgen. Alleine aus diesen letzten 8 Jahren sind es inzwischen ja mehr oder weniger, hat sich sogar auch im Landtag so ein bisschen da was verändert. Hast du da was bemerken können?
Naja, der Landtag, das Parlament, die Abgeordneten sind ja schlussendlich auch nur ein Abbild der Gesellschaft.
Ja, genau.
Nur war nicht abwertend gemeint, sondern, Entschuldigung, sie repräsentieren das, was gesellschaftlich so los ist. Und Entwicklungen, die wir in der Gesellschaft sehen, sowohl im analogen Leben als auch im virtuellen Raum, die spiegeln sich auch im Landtag wider. Der Ton ist rauer geworden. Es werden mehr Ordnungsrufe verteilt, als das in früheren Jahren der Fall war. Und die fallen ja auch nicht vom Himmel, haben ja jeweils ihren Grund. Und insofern kann man schon sagen, dass gewisse gesellschaftliche Entwicklungen sich natürlich auch im Parlament niederschlagen. Wobei ich sagen muss, dass im Vergleich zu anderen Parlamenten in anderen Bundesländern, möglicherweise auch im Bundestag, dass im Niedersächsischen Landtag noch nicht so ausufert. Und das ist auch gut so.
Genau, das will ich verfolge auch immer die Landtagssitzungen. Und wenn man das dann vergleicht mit den Bundestagssitzungen, das ist schon ein Unterschied, ein positiver Unterschied. Du kommst ja als Landtagspräsidentin viel rum in Niedersachsen. Ich glaube, du hast gerade deine Sommerreise beendet und die du ja auch jedes Jahr machst. Wenn du mit den Menschen sprichst, nimmst du ja wahrscheinlich auch wahr, dass sie sich durchaus Sorgen um die Demokratie machen, vor dem Hintergrund, dass es in einigen europäischen Ländern um uns herum oder zum Beispiel auch in den USA Tendenzen gibt, die man durchaus als Gefahr für die Demokratie wahrnehmen kann. Sprechen die Menschen, mit denen du redest, dich direkt drauf auch auf diese Thematik an? Zumal es ja in Deutschland auch durchaus Protagonisten gibt, die mit vermeintlich einfachen Lösungen reaktionäre und teilweise rassistische Kräfte beflügeln. Wie wird das diskutiert? Was bekommst du damit?
Ich habe in meiner Amtszeit die 5 Jahre unter das Gesamtmotto Fragen, Fragen an die Demokratie gestellt. Also nicht Antworten, sondern Fragen ganz bewusst, weil ich glaube, das ist auch wesentlich für die Demokratie, dass man Fragen stellt und zuhört. Hm. Im ersten Jahr meiner Amtszeit war das, liebe Demokratie, bist du für alle da. Im zweiten Jahr war es, echt jetzt Demokratie, hörst du mir überhaupt noch zu? Und jetzt in diesem Jahr ist das Motto, und nun Demokratie, wie halten wir zusammen? Und in der Tat, ich weiß nicht, wann dieser Podcast gesendet wird, habe ich gerade letzte Woche meine Sommerreise unter diesem Motto unternommen. 19 Stationen in Niedersachsen, über 1000 Kilometer absolviert. Und es ist manchmal so, dass ich denke, dass das Leben, was ich in diesen 19 Stationen wahrgenommen habe, wenig mit dem zu tun hat, was ich morgens 1,5 Stunden im Deutschlandfunk gehört habe, beziehungsweise beim gleichzeitigen Scrollen durch die sozialen Medien gelesen und gesehen habe. Ich habe unheimlich viele Menschen kennengelernt, die aktiv sind für Demokratie und für Zusammenhalt, natürlich auch aus der Sorge heraus, dass die Demokratie in der Tat unter Druck steht, von innen, von außen, dass Demokratie verletzlich ist. Aber ich nehme, wie gesagt, wahr, dass ganz viele Menschen sich dem auch entgegenstellen und feststellen, dass Demokratie beispielsweise erlernt werden muss. Und zwar von ganz frühen Jahren an. Ich habe einen Kinderrechtepfad in Bispingen besucht, ein Familienzentrum, wo es schon im Kita-Alter ein Kinderparlament gibt, die sich jetzt auf meinen Vorschlag hin auch eine Glocke anschaffen wollen. Ich habe Kinder in der Samtgemeinde Radolfshausen kennengelernt, die einen Demokratiekoffer erstellt haben mit Spielen, wie man Demokratie üben und lernen kann. Also so viele tolle Beispiele, auch von Initiativen, die feststellen, in meiner Kommune läuft gerade etwas nicht gut. Es gibt viele Stammtischparolen, es gibt extremistische, populistische Tendenzen. Ich war bei den Omas gegen Rechts in Verden, ich war in Eschede, ich war bei Bund Vernetzt in Walkenried, wo Menschen parteiübergreifend aus unterschiedlichen Initiativen, aus unterschiedlichen Zusammenhängen sich aufstellen und für Vielfalt, für Toleranz, für Demokratie kämpfen. Und wie gesagt, ich habe da viel erlebt, was mir ganz viel Mut gemacht hat und auch Zuversicht gegeben hat.
Du beschreibst das gerade so schön von deiner Sommerreise, wie viele positive Dinge, also die Menschen, die du getroffen hast, die sich für Demokratie einsetzen. Müsste die Öffentlichkeit, Medien vielleicht mehr auch den Fokus darauf legen? Weil man hört immer antidemokratische Kräfte dort und hier und das Land und hier ist wieder, gab es Vorfälle oder was auch immer. Und aber diese Menschen, die sich ganz massiv für Demokratie einsetzen, finden nicht in den täglichen Medien statt. Wäre das vielleicht ein Gamechanger, wenn wir uns mehr mit den Menschen beschäftigen, auch in der Wahrnehmung, in den Medien, die für Demokratie sich einsetzen? Sollte man versuchen, das in diese Richtung mehr zu initiieren?
Ob es ein Gamechanger wäre, das vermag ich nicht zu sagen, aber es wäre sehr hilfreich, weil ich festgestellt habe, dass viele Kämpferinnen und Kämpfer für die Demokratie, für Vielfalt, für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sich tatsächlich ungehört, ungesehen fühlen. Und insofern wäre es gut, wenn der mediale Fokus mal wegginge von Sensationen, Skandalen, Hass und Hetze, sondern hin zu denjenigen. Wir haben unheimlich viele Menschen, auch in Niedersachsen, die ehrenamtlich aktiv sind in unterschiedlichsten Organisationen. Wenn man da positive Beispiele für Zusammenhalt in den Vordergrund stellen würde, damit wäre schon viel geholfen nach innen und nach außen, ja.
Vielleicht wäre das mal ein Ansatz. Vielleicht kann man ja mal mit den Medien sprechen und sagen, hör mal zu, wollen wir mal wenigstens eine Woche im Jahr uns nur auf diese Menschen, die sich für Demokratie einsetzen, für Vielfalt und allem drum und dran, den Fokus legen und das andere, Hass und Hetze, einfach mal darüber nicht berichten. Vielleicht können wir das ja gemeinsam initiieren. Ich finde es toll.
Ein Appell, ja. Aber wir haben ja die Presse- und Medienfreiheit.
Keine Frage, die wollen wir auch nicht ändern.
Aber es gibt auch ja durchaus im Netz Beispiele, wo genau da der Fokus gesetzt wird. Also ich glaube, die Zeit hat so eine Reihe auf Instagram, nur gute Nachrichten, wo jede Woche mal 5 gute Nachrichten präsentiert werden. Das wäre gut, wenn da die mediale Aufmerksamkeit ja nicht von Klicks bringenden populistischen und hetzerischen Parolen geprägt wäre, sondern von positiven Beispielen.
Ganz kurz vielleicht zu beantworten, nach deiner ganz persönlichen Meinung, im Großen und Ganzen, wie steht es um die Demokratie in Deutschland? Hast du Sorge?
Ja, ich habe Sorge. Gewisse Studien belegen diese auch. Also es ist ja nicht nur ein Bauchgefühl. Global muss man leider feststellen, dass mittlerweile es mehr Autokratien gibt als Demokratien. Dass nur noch 12% der Weltbevölkerung in einer liberalen Demokratie leben, so wie wir das dürfen. Wir haben die Dunkelfeldstudie des Landeskriminalamtes, wonach nur noch 55% der Menschen in Niedersachsen zufrieden sind mit der Demokratie. Also es gibt verschiedene Studien, die auch die Sorge der Menschen zum Ausdruck bringen, dass der demokratische Staat nicht mehr in der Lage ist, den Herausforderungen Herr zu werden. Wobei man aber sagen muss, wir sind ja hier in einem kommunalpolitischen Podcast, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die staatlichen Ebenen umso größer ist, je näher die Ebene sie berührt. Also die Menschen haben deutlich mehr Vertrauen in Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker als beispielsweise in den Bundestag.
Das ist spannend, weil ich denke mal, je näher es dran ist, Kommunalpolitik ist ja nun Demokratie vor Ort, das haben wir vorhin schon einmal erwähnt. Ich glaube, bei dem sozusagen geringeren Vertrauen in Bundespolitik beispielsweise, es ist dann so wenig greifbar. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der da mit reinspielt. Jetzt wollen wir nämlich auch spielen. Wenn wir das Wort spielen schon gerade erwähnt haben. Hanna, du kennst das Entweder-Oder-Spiel.
Schrecklich.
Schrecklich, ja, egal, mir ist nichts anderes eingefallen, Entschuldigung. Wein oder Bier?
Auf dem Schützenfest Bier, zum Essen Wein.
Meer oder Berge?
Zum Wandern Berge, zum Radfahren Meer.
Genau. Schach oder Backgammon?
Backgammon.
Fußball oder Handball?
Fußball.
Stadt oder Land?
Sowohl als auch.
Pasta oder Kartoffeln?
Im Zweifelsfall Pasta.
Wellness oder Sportaktivurlaub?
Aktivurlaub.
Ja, du bist ja sehr viel unterwegs mit dem Fahrrad oder in den Wanderstiefeln. Winter oder Sommer?
Sommer.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Frühaufsteherin.
Okay, ich habe es immer nur mit Lärchen zu tun. Was kann Gesellschaft und eigentlich damit auch dann jeder von uns tun, um die Demokratie zu stärken und widerstandsfähig für die Zukunft zu machen? Und du hast es eigentlich schon viel jetzt gerade erzählt. Wie hältst du die Fahne für die Demokratie als Landtagspräsidentin hoch?
Also Demokratie heißt ja, dass jede und jeder den Unterschied machen kann. Das ist ja gerade das Schöne an einer Demokratie und das Schützenswerte und Liebenswerte. Und insofern beginnt Demokratie bei jeder und jedem Einzelnen. Jeder und jede muss sich fragen, was ist mir die Demokratie wert? Was ist mir Vielfalt, Toleranz, Gleichheit wert? Und es beginnt im ganz Kleinen. Es beginnt in der Familienfeier, wo jemand einen rassistischen Spruch ablässt, dass man den nicht unwidersprochen stehen lässt, sondern widerspricht. dass man Haltung einnimmt in der Familie, im Betrieb, in der U-Bahn, wo auch immer man auf andere Menschen trifft. Es ist die Bequemlichkeit, die Gleichgültigkeit, die meines Erachtens eine größere Gefahr für die Demokratie darstellt als die Ränder, die extremen Ränder, die versuchen, die demokratische Ordnung anzugreifen. Also Gleichgültigkeit ist meines Erachtens die größte Gefahr der Demokratie. Demokratie, ich habe das gerade schon gesagt, Oskar Negt hat diesen Spruch auch geprägt, muss gelernt werden, ist die einzige Staatsform, die man lernen muss. Und ja, viele Menschen haben Demokratie verlernt. Sie denken, ein Staat ist wie ein Pizzaservice. Ich bestelle eine Pizza, die umgehend geliefert werden muss, und zwar so, wie ich sie auch bestellt habe. Die verlernt haben, dass Demokratie auch heißt, dass man vielleicht den Teig mitkneten muss oder dass man beim Belag auch mal einen Kompromiss eingehen muss, dass, wenn es keine Paprika gibt, möglicherweise auch Artischocken ganz gut sind. Und dass ein Staat nicht bedeutet, wie gesagt, dass der Staat wie ein Pizzaservice liefern muss. Und ich glaube, dass viele auch wieder lernen müssen, Demokratie zu verstehen als Lebensform. Und zwar nicht nur als Staatsform, als abstraktes Gerüst und ich gehe alle 4 bzw. 5 Jahre mal wählen, sondern dass das, was wir so lieb gewonnen haben, wenn ich hier durch die Stadt gehe, wenn ich durchs ganze Land fahre, das, was wir so lieb gewonnen haben an Freiheit, an Pluralität, an Meinungsvielfalt, dass es eine Lebensform ist, wie gesagt, und keine Staatsform. Und sich dessen immer wieder bewusst zu werden, wie gesagt, angesichts der Zahlen ist das ein absolutes Privileg. Ich glaube, das ist wichtig, dass dieser Mindset bei den Leuten wieder funktioniert.
Wunderbar. Wir haben es schon gesagt, im nächsten Jahr finden in Niedersachsen die Kommunalwahlen statt. In der Bevölkerung, du hast zwar vorhin so ein bisschen es anders gesagt, aber ich glaube, es ist durchaus auch so, dass Kommunalpolitik häufig manchmal ein wenig belächelt wird. Man verdient da ja als ehrenamtlicher Mandatsträger ja auch kein Geld großartig, sondern bekommt zwar eine Aufwandsentschädigung, aber das ist ja nicht so. Davon kann man nicht leben, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Wie denkst du, kann man den Menschen vielleicht auch mehr bewusst machen, dass Kommunalpolitik wirklich Basisdemokratie heißt, nämlich Demokratie vor Ort, was damit dann ja auch essentiell ist für den gesamten demokratischen Aufbau unseres Staates?
Ja, es ist evident, Demokratie ist eine Staatsform, die von unten nach oben funktioniert und nicht von oben nach unten. Das macht sie ja gerade so liebenswert. Und die Menschen müssen Freude daran bekommen, wieder mitgestalten zu wollen. Also sie müssen ja nicht zwangsläufig gleich kandidieren, wenngleich ich mich freuen würde, wenn möglichst viele Menschen und möglichst vielfältige Menschen bei den nächsten Kommunalwahlen antreten. Aber Kommunalpolitik heißt ja auch, für seine eigenen Interessen im unmittelbaren Umfeld aktiv zu sein, sei es in der Elternvertretung einer Kita und dort zusammen mit Kommunalpolitik die Rahmenbedingungen zu gestalten, sei es im Sportverein, in der Kultur. Da gibt es viele Anknüpfungspunkte, die unmittelbar das eigene Leben betreffen, die man gemeinsam entweder in der Kommunalpolitik oder mit den kommunalpolitischen Mandatsträgerinnen gestalten kann. Und eben drum auch in der Kommunalpolitik ist es so, dass beispielsweise eine Stadtverwaltung kein Pizzaservice ist.
Richtig, da hast du.
Gleichwohl, ich denke, das ist mit ja ein Grund für möglicherweise eine Unzufriedenheit, eine Verdrossenheit. Natürlich muss der Staat funktionieren und da spielen auch die Kommunen eine große Rolle. Wenn ich einen Reisepass, ich reise ja gerne, bestelle, dann möchte ich den zuverlässig bekommen. Wenn ich eine Kita habe, dann möchte ich, dass sie zuverlässig betreut. Und da kann Kommune, wenn sie gut funktioniert, einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen Vertrauen in den Staat und Vertrauen in unsere Demokratie haben.
Ja. Ja, stimmt, du hast recht. Die Kommune ist, dass der sehr viel dafür verantwortlich, dass der Alltag der Menschen funktioniert.
Genau.
Nun hast, wir haben es vorhin schon einmal gesagt, der Ton in der Politik ist nicht nur im Bundestag oder in den Landtagen, sondern auch in den kommunalen Vertretungen etwas rauer geworden. Als Landtagspräsidentin kannst du davon ja sicherlich ein Lied singen. Wie motivierst du oder wie meinst du, wie man Menschen motivieren kann, die sich durchaus für ein kommunales Mandat interessieren, die aber aufgrund des rauen Tons vielleicht noch so ein bisschen ihre Kandidatur in Frage stellen oder vielleicht vermeintlich davor zurückscheuen? Wie kann man die motivieren? Was denkst du?
Motivieren funktioniert immer gut über Netzwerke. Ich glaube, Menschen müssen das belastbare Gefühl haben, dass sie getragen sind, dass sie nicht alleine sind, und sie müssen auch wissen, und dem ist so, dass sie einen gewissen Schutz haben. Es gibt mittlerweile Stellen, die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger unterstützen, wenn sie Hass und Hetze ausgesetzt werden. Es gibt eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft mittlerweile in Niedersachsen. Es gibt Organisationen wie Hate Aid oder Stark im Amt. Das ist allerdings natürlich, greift das erst dann, wenn schon was passiert ist. Ich glaube, dass man deutlich machen muss. Und wie gesagt, da spielen Medien auch eine große Rolle. Und das müssen Demokratinnen und Demokraten aber auch in den sozialen Medien deutlich machen, dass wir mehr sind und das Herz Hass schlägt. Und ich denke, dass man das in der Kommunalpolitik noch mit am besten vermitteln kann, weil man da näher dran ist, ja, an den Menschen, ja, näher dran auch an den Themen.
Stimmt. Liebe Hanna, du bist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren auf den verschiedensten politischen Ebenen tätig, seit ungefähr 40 Jahren, du hast es vorhin gesagt. Das ist ja nicht unbedingt immer ein 9-to-5-Job und es schlägt einem in der Öffentlichkeit ja auch nicht immer nur Positives entgegen. Was treibt dich an?
Mich treibt an, die Welt zu gestalten, das Leben der Menschen in Niedersachsen, in Deutschland und darüber hinaus besser machen zu wollen. Und ich bin damals zur Politik gekommen, weil ich als Arbeiterkind sehr wohl gemerkt habe, dass es einen Unterschied macht, ob Eltern einen prall gefüllten oder vielleicht einen etwas schmaleren Geldbeutel haben. Und meine Antriebsfeder seinerzeit, bei den Jusos aktiv zu sein und dann auch in die SPD einzutreten, war der unbedingte Wille, dass alle Kinder und Jugendlichen, egal welcher Herkunft, die gleichen Chancen in Deutschland haben sollen. Davon sind wir leider immer noch weit entfernt. Das zeigen ja auch aktuelle Untersuchungen nach wie vor. Und insofern werde ich weiter politisch aktiv bleiben, bis dieses Ziel erreicht ist. Vermutlich werde ich da 100 Jahre alt werden müssen, aber auch das ist ja ein Ziel.
Wollte ich gerade sagen, das ist ein Ziel. Liebe Hanna, damit sind wir dann auch leider schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Dir lieben Dank für dein Kommen.
Sehr gerne.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Podcast mit Hanna Naber, Präsidentin des Niedersächsischen Landtages. Unser Thema war heute Demokratie. Was haben wir heute gelernt? Es gibt sehr viel mehr Menschen, die sich für Demokratie einsetzen, als umgekehrt. Und dass Demokratie in der Kommune unmittelbar erlebbar ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr den Podcast Campus Kommunal abonniert. Wer ein spannendes kommunales Thema in einem Podcast hören möchte, der kann uns gerne über die Kommentarfunktion schreiben. Einen schönen Tag euch, eine schöne Zeit, wo auch immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal.